Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche einen schönen guten Abend und eröffne hiermit unsere heutige Sitzung der Wildauer Stadtverordnetenversammlung. Ich darf zunächst alle Anwesenden begrüßen, die gewählten Stadtverordneten, selbstverständlich unsere Vertreterinnen der Verwaltung, unseren Herrn Bürgermeister und oder Einwohnerinnen. Zusätzlich möchte ich an dieser Stelle namentlich begrüßen Frau Professor Dr. Tippe von unserer Technischen Hochschule, Herrn Schulze von der VIVO, Frau Norden aus unserem Gesundheitszentrum, Herrn Balzer von der BADC, Herrn Träger von der Arbeiterwohlfahrt mit Kollegen, wenn ich es richtig gesehen habe, Herr Woschan. Hallo, Herr Woschan. Und unseren Seniorenbeirat heute vertreten durch Herrn Senf und Herrn Born. Ich darf die Ordnungsmäßigkeit der Ladung feststellen, es sei denn, jemand weiß etwas anderes. Das ist nicht der Fall. Insofern sind wir beschlussfähig, weil wir ausreichend stimmberechtigte SVV-Mitglieder heute hier anwesend haben. Ich darf entschuldigen Herrn Kröning, der kann es heute Abend leider nicht einrichten. Herrn Siediger warten wir theoretisch noch. Frau Krebs ist erkrankt, wollte vielleicht online dabei sein. Da werden wir sehen, ob das noch dazu kommt. Ansonsten, wie gesagt, herzlich willkommen. Da ist er. An alle Anwesenden. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 2 und hier geht es um die Entscheidung über die Einwendung zur Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 14.10. Das ist die, ne? Vom 14.10.2025. Bevor ich frage, ob es Anmerkungen zu dieser Niederschrift gibt, lassen Sie mich darauf hinweisen, dass im öffentlichen Teil unter dem Tagesordnungspunkt, wo es um die Einstellung des Amtsblatts ging, eine Stellungnahme verlesen wurde. Die ist aktuell noch nicht im öffentlichen Teil sichtbar. Hier gab es quasi Abstimmungsbedarf. Da konnte ich leider nicht reagieren, weil ich erkrankt war. Aber jetzt ist das quasi dann auch nach heute Abend entsprechend öffentlich einsehbar. Gibt es weitere Anmerkungen zur Niederschrift vom 14.10.2025? Frau Schenner.
Nicht öffentlich machen wir nochmal extra, richtig?
Das ist richtig.
Alles klar, dann später.
Gibt es weitere Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Insofern gilt die Niederschrift, wie gesagt, mit der eben angesprochenen Ergänzung als genehmigt. Wir fahren fort und sind bei Tagesordnungspunkt 3, Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung. Diese war am 25.11.2025. Gibt es hierzu Redebedarf? Ja, Frau Schenner.
Nur eine kurze Anmerkung. Seite 9, Tagesordnungspunkt 8.7, namentliche Abstimmung beantragt durch Herrn De Vos. Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung stimmte dem zu. Verzeihen Sie mir, Herr Vulpius, aber das ist nicht notwendig. Wenn so beantragt wird, wird so verfahren. Vielleicht können wir das fürs nächste Protokoll dann korrekt notieren. Danke.
Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich nicht korrekt wiedergegeben. Ich erinnere mich daran, dass ich sagte, danke für diesen Antrag und dass mir ähnliche Anzeigen bereits von anderen Fraktionen vorgelegen hatten, hier eine namentliche Abstimmung durchzuführen. Also insofern habe ich nicht zugestimmt. Da haben Sie recht, Frau Scheiner, sondern lediglich kundgetan, dass das offensichtlich eine breite Mehrheit ähnlich sieht, auch wenn das an dieser Stelle ebenso obsolet ist, weil der Antrag ja einer Fraktion an der Stelle ausreicht. Vielen Dank. Weitere Anmerkung zum Protokoll vom 25.11.25. Das ist nicht der Fall. Insofern gilt auch dieses mit der entsprechenden Anmerkungen als festgestellt. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 4. Hier geht es um die Feststellung der heutigen Tagesordnung. Gibt es Anmerkungen, Änderungswünsche zur vorgelegten Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Insofern können wir wie eingeladen verfahren. Vielen Dank. womit wir zum Bericht des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und des Bürgermeisters kommen. Und ja, Herr Bürgermeister.
Ja, schönen guten Abend an alle Abgeordnete, werter Vorsitzender, liebe Mitarbeitende der Verwaltung und liebe Gäste und Anwesende. Mit der heutigen SVV starten wir sozusagen die erste SVV im ersten Sitzungszyklus von 5 Sitzungszyklen im Jahr. Und da kann man mal sehen, wir sind schon wieder Mitte Februar, wie die Zeit vorangeschritten ist. Ich möchte zunächst zum Winterdienst berichten. Das ist dieses Jahr eine herausfordernde Situation. Wir hatten jahrelang keinen Winter gehabt und da haben sich viele darauf eingerichtet, insbesondere auch die externen Dienstleister, die dann erst, als der Schnee da war, angefangen haben, Streumittel zu bestellen. Nicht ganz einfach. Seit dem 15.11. bis Stand heute ist die ausgebrachte Menge an Streumitteln auf Straßen wegen der Stadt Wildau durch den Bauhof beträgt insgesamt 162 Tonnen. Diese wurden in 27 Einsatztagen mit 2 Fahrzeugen und 7 Einsatztagen mit 3 Fahrzeugen ausgebracht. Das entspricht insgesamt 34 Einsatztage, durchschnittlich rund 5 Tonnen Streumittel pro Einsatztag. Davon händisch ausgebracht wurden mindestens 1 Tonne pro Einsatztag durch die Mitarbeiter, was auch die körperliche Leistung unterstreicht. Und deshalb spreche ich hier nochmal allen Kolleginnen und Kollegen des Bauhofs wiederholt meine höchste Anerkennung und meinen Dank aus. Auch für die Ersatzleistungen, die geleistet werden mussten durch andere externe Dienstleister, aber auch durch den Bauhof selbst, die dann einen Dienstleister kompensiert haben, haben wir organisatorisch es so hinbekommen, hier in der Stadt vergleichsweise gut aufgestellt worden zu sein im Vergleich zu Kommunen im Umland. Wir hatten sicherlich auch hier und dort eine glatte Stelle. Ich hatte ja in der Vergangenheit auch in den Ausschüssen darüber schon berichtet. Aber generell haben wir das Thema, glaube ich, soweit ganz gut im Griff. Rückblick auf das Sitzungsjahr 2025, auch mit dem Blick darauf, dass dieser Sitzungszyklus, der erste Sitzungszyklus übrigens erfahrungsgemäß auch mit weniger Vorlagen bestückt war. Hier gab es schon vorsichtige Anfragen, ob das nicht vielleicht doch zu wenig wäre. Ich habe mir mal gestattet, das letzte Jahr Revue passieren zu lassen, rein von der Statistik, von den Anzahl her. Und wir hatten 112 Sitzungsvorlagen, die in die SVV und deren Gremien eingebracht und behandelt wurden. Davon waren es 24 Fraktionsvorlagen, 3 Hauptausschussvorlagen, 14 Informationsvorlagen sowie 4 sogenannte IF-Vorlagen, also für die Fachausschüsse. Und es gab 67 Beschlussvorlagen für die SVV, sogenannte S-Vorlagen, die allein durch die Verwaltung eingebracht worden sind. Zum Vergleich, im Sitzungsjahr 2024 waren es nur 102 insgesamt, also auch dreistellig, wovon circa nur 14 im Zuge der Kommunalwahlen neu zu fassen waren. Kurz einige Zahlen. Bericht aus dem Einwohnermeldeamt, Stand 17.02., also heute, 11.515 Einwohnende gibt es hier in Wildau. Unter ukrainische Geflüchtete 142 mit entsprechend 24 Kinder und Jugendlichen. Das ist alles noch ein bisschen weiter aufgeschlüsselt, finden Sie alles hier im Bericht, die tieferen Details, aber da verzichte ich jetzt mal drauf. In der Gemeinschaftsunterkunft sind 101 Bewohner untergebracht, 81 männlich, 20 weiblich und davon 10 Kinder beziehungsweise Jugendliche unter 18 Jahren. Ich möchte auf die Termine eingehen, die uns jetzt im Frühjahr erwarten. Wir haben die öffentliche Sitzung des Seniorenbeirates am 9.3. Wir haben am 12.3. das Treffen des Kulturkreises im Rekes in der TH Wildau. Wir haben am 17.3. die Bürgermeistersprechstunde. Wir haben am 21.3. die Werkstatt für Kinderchöre um 10 Uhr im Volkshaus Wildau. Wir haben am 21.3. die Kleeblattwanderung der TH Wildau. Am 4.4. das Osterfeuer. Am 9.4. das Treffen des Kulturkreises wiederum im Rekes, dann am 10.4. eine Vernissage, 125 Jahre Lokomotiven aus Wildau im Rahmen vom Kulturjubiläumsjahr 2026. Wir haben am 13.4. die öffentliche Sitzung des Seniorenbeirates in der Fichte 105. Wir haben eine Lesung in der Bibo der TH Zug um Zug am 17.04. 19 Uhr. Am 18.04. Stadtführung durchs Werkgelände, durch die Schwarzkopf-Siedlung und eine architektonische Führung. Und am 22.04. geht die Bürgermeistersprechstunde wieder auf dem Wildauer Wochenmarkt los und möglicherweise auch zusammen mit der TH, das haben wir heute besprochen, dass wir da eine gemeinsame Bürgersprechstunde abhalten, sodass die Themen der TH in der Zusammenarbeit da auch mit aufgenommen werden können. Insofern will ich jetzt nicht zu weit ausholen, was die TH anbetrifft. Frau Tippe wird ja selbst noch berichten. Wir sind gerade dabei, die Kooperationsvereinbarung zu aktualisieren. Die ist jetzt auch schon wieder einige Jahre alt, damals noch durch den ehemaligen Präsidenten Professor Laszlo Nwary mit abgezeichnet. Und wir, das ist von 2013, und da schauen wir, dass wir das jetzt so ein Stück weit aktualisieren. Zu den Berichten aus den Gesellschaften, die arbeiten soweit erstmal weitgehend stabil. Zu Vivo, es gibt abgelaufene Außenstände, aufgelaufene Außenstände im Bereich der Gewerbeflächen kumuliert bei über 800 und 4.000 Euro 217,77. Ist auch alles hier nachzulesen. Die kommunale Wärmeplanung ist soweit, die Arbeiten sind dazu beendet. Jetzt geht es um die Machbarkeitsstudie. Hier führt die Vivo auch im Auftrag der Stadt konkrete Gespräche durch und da gibt es Näheres und Weiteres dann zur nächsten SVV am 21. April. Zum Stichkanal, das Areal wird weiterentwickelt. Es gibt Gespräche mit Grundstückseigentümern und Investoren, da gab es auch schon mal die ersten Nachfragen. Auch da folgt Weiteres zum gegebenen Zeitpunkt. Die Villa am See, dort läuft die Mediation durch meine Person weiter. Die Außenflächen werden ja seit dem 14.07. in der Grünpflege durch die Vivo übernommen. Und ein Spielplatz, die Geräte sind inzwischen geliefert. Die Montage ist fürs Frühjahr 2026 angedacht und die Einweihung dessen soll auch öffentlich im Mai, Juni in etwa passieren. Da gibt es dann auch nähere Informationen. Zur Wildauer Sportbetriebsgesellschaft, die läuft soweit auch planmäßig. Die aktuelle Saison im Wildorado kann als erfolgreich eingestuft werden. Die Umsätze in dem Bereich Schwimmhalle und Fitness sind stark gestiegen. Nur im Bereich der Sauna gab es keine Zuwächse. Dort liegt man auf Vorjahresniveau. Derzeit sind bauliche und technische Maßnahmen Wildorado in enger Abstimmung mit der Bauverwaltung notwendig, was einen erhöhten Koordinationsaufwand benötigt. Dann haben wir zur AWO noch Ausführungen, aber da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, auch nicht auf die WSG, das läuft auch alles stabil. Und zum Gesundheitszentrum, da läuft auch alles stabil. Also da kann man alle Details dann nochmal nachlesen, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Dann würde ich tatsächlich an der Stelle meinen Beitrag hier beenden. Und ich darf dann, soweit ich weiß, übergeben an Frau Professor Tippe.
Ja, Sie können ja schon mal langsam nach vorne kommen, Frau Professor Tippe. Herzlich willkommen, wie gesagt. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Dadurch, dass wir über einige Sachen ja dann nur in unserer nicht öffentlichen Sitzung im Januar berichtet haben, möchte ich kurz dann doch noch zwei Sätze sagen und erwähnen, dass wir am 23.01.26 unser Kulturjahr eröffnet haben, hier in Wildau, und an dieser Stelle also im Rahmen der Vernissage des Kunstfoyers. Und meinen herzlichen Dank nochmal an alle die da tatkräftig im Vorfeld gewirkt haben, also hier der Kulturkreis natürlich zu erwähnen. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein tolles Kulturjahr 26 hier in Wildau und darf nochmal von den Organisatorinnen alle herzlich einladen. Also man freut sich auch sehr, wenn Stadtverordnete und Verwaltungsmitarbeiterinnen den Weg, der Bürgermeister hatte jetzt ja schon ein paar Termine mitgenannt, den Weg zu den entsprechenden Veranstaltungen in diesem Jahr finden. Ja, dann gab es noch eine Nachfrage von Herrn Weidler zum Bericht des Bürgermeisters.
Ganz genau. Guten Abend erstmal. Und zwar, weil der Bürgermeister nämlich gerade eben gesagt hatte, dass wir vergleichsweise zu anderen Kommunen im Räumdienst relativ gut aufgestellt sind. Ich weiß nicht, vielleicht geht's auch persönlich nur mir so, aber seit ungefähr 2 Stunden schneit das ordentlich kräftig, hätte ich jetzt gesagt. Die Straßen sind tatsächlich aktuell Stand jetzt nicht geräumt, nicht gestreut, nicht gesalzen, kein gar nichts. Es war tatsächlich spiegelglatt draußen. Da frage ich mich tatsächlich schon, wo ist da die gute Aufstellung, wenn das nicht läuft?
Herr Bürgermeister. Also dazu gibt's das rechtliche Befinden. Während des Schneefalls ist man nicht verpflichtet, laufend zu räumen. Also man darf das abwarten und dann wird entsprechend auch geräumt. Soweit ich weiß, ist der Bau für heute Abend aufgestellt und auch für früh, also in der Nacht ab 3 sind die dann meistens schon unterwegs und werden dann auch nochmal nachräumen.
Vielen Dank, Herr Kawinkel.
Auch einen schönen guten Abend. Nein, das ist nur eine Ergänzung von mir. Wenn wir schon über Veranstaltungen sprechen, lade ich auch natürlich alle Stadtverordneten am 8.3. dann zum Frauentag. Zu Frauen, die sich trauen, ins Rathaus ein. Gerne vorbeikommen. Viele schöne Kunstgegenstände werden da ausgestellt. Lecker Kuchen und Kaffee gibt's. Also kommen Sie doch gerne vorbei. Dankeschön.
Vielen Dank. Weitere Anmerkungen, Fragen zum Bericht des Bürgermeisters? Das ist nicht der Fall. Insofern freue ich mich jetzt auf Tagesordnungspunkt 5.1, Bericht aus der Technischen Hochschule Wildau, Frau Professor Dr. Tippe.
Ja, wunderschönen guten Abend, auch von mir in die Runde. Immer wieder schön, auch mal die Gelegenheit zu haben, so ein bisschen zu berichten, was nebenan in der Hochschule passiert. Ich habe ja auch schon mal kurz angedeutet beim letzten Mal, Hochschulen insgesamt und auch wir müssen uns schon ziemlich warm anziehen für die Zukunft. Es gibt viele Herausforderungen. Künstliche Intelligenz ist nur eine davon, die viele Grundfesten sozusagen erschüttert. Aber es gibt auch viele neue Situationen intern und auch von außen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich auch profiliert und aufstellt. Und wollte an der Stelle nochmal erwähnen, weil wir auch heute Vormittag nochmal drüber gesprochen haben, dass das so sehr deutlich wird. Wir haben sehr klar identifiziert, in welchen Bereichen unsere Schwerpunkte liegen. Das ist anders als früher, wo man gesagt hat, wir sind mathematisch, naturwissenschaftlich ausgerichtet oder sozialwissenschaftlich, sondern wir orientieren uns stark an gesellschaftlich relevanten Themen und haben festgestellt und uns in einem partizipativen Prozess eben geeinigt, dass das Thema effektive Verwaltung, das ist vielleicht hier in dem Kontext interessant, eins unserer Schwerpunktthemen ist, weil wir da sehr viel Expertise haben, zukunftsfähige Mobilität ist der zweite Aspekt, der sehr interdisziplinär aufgestellt ist und wo wir große Expertise zur Verfügung stellen können und auch entwickeln. Und der dritte Punkt ist nachhaltige Werteschöpfung. Das ist vielleicht wichtig deswegen, weil wir natürlich auch mit der Stadt kooperieren und auf der anderen Seite auch Studienangebote an den Markt bringen, das muss man an der Stelle wirklich so sagen, die genau an diesen interdisziplinären Schnittstellen agieren. Und so dass wir also jetzt wirklich starten mit einem dualen Studiengang Mobilität und Verwaltung, der gemeinsam mit dem MIL, also Ministerium für Infrastruktur, so zusammen aufgebaut wird, wo wir im Herbst auch starten werden. Das ist ganz großartig. Und wir haben einen Studiengang Mobilität und Logistik, auch ganz neu auf der Agenda, jeweils Bachelor-Studiengänge, wo wir genau diese Stärken, auch sehr interdisziplinär verschiedene Aspekte zu dem Thema Mobilität in der Zukunft anbieten. Kooperation mit der Stadt Wildau hatte der Bürgermeister ja auch schon bereits angesprochen. Wir überarbeiten gerade nochmal den Kooperationsvertrag und es gibt nach meiner Kenntnis jetzt auch, sagen wir mal, einen gewissen Stand, was dieses Thema Evaluation betrifft. Na, da könntest du ja vielleicht im Zweifel dann auch nochmal antworten. Also wir arbeiten da, gehen aufeinander, sagen wir mal, in sehr konstruktiver Art und Weise zu. Möglicherweise gibt's da auch noch ein paar Nachbesserungen, damit irgendwie klar ist, sozusagen, wer macht jetzt wirklich was. Aber das bekommen wir hin. Was uns insgesamt sehr beschäftigt, und ich glaube, das ist auch für eine Hochschulstadt oder für die Region letztendlich wichtig, ist das Thema Sicherheit. Hochschulen sind massiv im Visier, also auch, sage ich mal, von weiß ich, über Geheimdienste im Ausland und Ähnlichem, so dass wir uns immer mehr mit auseinandersetzen müssen, A, mit sicherheitsrelevanter und Sicherheitsforschung, militärischer Forschung, was immer bis jetzt von Hochschulen und Universitäten gerne irgendwo mit Skepsis gesehen wurde, und natürlich auch mit dem ganzen Thema Sicherheitsmanagement, sozusagen für uns Cybersecurity gehört natürlich dazu, aber auch Sicherheit auf dem Campus. Und wir haben uns als eine der ersten Hochschulen in Brandenburg auf den Weg gemacht, nicht nur wie gesetzlich vorgeschrieben, den Feueralarm zu proben. Jeder weiß, wenn Feuer ausbricht, wie man sich zu verhalten hat. Es gibt bestimmte Sammelstellen, wo wir dann alle hinlaufen müssen. Das üben wir auch immer sehr. Aber wir müssen uns auch zunehmend mit anderen Sicherheitsvorfällen auseinandersetzen, die im schlimmsten Fall in sowas wie so einen Amoklauf münden. Und in solchen Fällen muss man natürlich auch trainieren und wissen, was man zu tun hat, weil das natürlich ganz was anderes ist als ein Feueralarm, wo alle rausrennen. In einem solchen Fall müssen zum Beispiel alle drin sein, ja, und sich verbarrikadieren. Und wir müssen ein Notfallmanagement haben und ein Informationsmanagement dafür entwickeln. Und da sind wir jetzt gerade, starten wir mit einer Testphase und hoffen, dass wir uns dann da, dass wir das nie brauchen. Das ist immer das Vorsorge. Dilemma kann man eigentlich sagen, nicht wirklich Dilemma, sondern eher so ein Widerspruch. Aber wir müssen es auf jeden Fall angehen. Und dann vielleicht ein etwas interessanter oder auch anderer Aspekt. Wir wenden uns ja verschiedenen Zielgruppen zu. Klassisch waren es immer die Schülerinnen und Schüler. Das hat sich ja auch geändert. Wir machen ja auch wissenschaftliche Weiterbildung, kurzfristigere Maßnahmen. Und ich wollte darauf hinweisen, weil es wirklich erstmalig ist, am 28. Februar findet bei uns die erste First Lego League Qualifikationswettbewerb, also Lego, ja, kennen wir ja irgendwie alle, statt. Da treffen die 15 besten Teams aus Ostdeutschland zusammen und kämpfen um den Einzug ins Finale in Leipzig natürlich. Und zusammen organisiert wird es vom Verein Jugend trifft Technik und dem Hasso-Plattner-Institut. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Player jetzt hier auch in Brandenburg im Kontext auch mehr MINT-Themen, Informatik, KI sowieso und mit uns. Da werden also zahlreiche Teams, Kinder zwischen 9 und 16 Jahren antreten. Und es geht eigentlich darum, sie für MINT-Themen, technische Themen, Informatik-Themen zu begeistern. Und das ist dann auch ein bisschen neu. Und ich glaube, das ist vielleicht auch für die Stadt wichtig, weil wir ja da auch mit jüngeren Kindern zu tun haben, dass wir sehr früh versuchen, jetzt auch mit unseren neugierweckenden Instrumenten Kinder anzusprechen und nicht mehr klassischerweise in der Sekundarstufe 1 oder 2 damit anzufangen. Und vor dem Hintergrund natürlich aus unserer Sicht wollte ich nur noch mal dran erinnern, die Diskussion um die Möglichkeit, die allgemeine Hochschulreife oder hier zu erwerben in der Stadt, wenn es irgendwie das Thema Gymnasium beziehungsweise Abitur ist, natürlich eins, was uns sehr bewegt, und wir würden uns nach wie vor sehr freuen, wenn dieser Weg auch weiter eingeschlagen werden würde als Hochschulstadt, eben diesen konsistenten Route von der Kita, wie der Bürgermeister immer so sagt, bis zur Hochschule, dann eben auch hier durchzusetzen. Also dann, wenn wir da irgendwie unterstützen können, jederzeit gerne. Ja, soweit erstmal von uns, bewegt sich viel. Ja, danke.
Vielen Dank. Herr Sommerfeld, dann Herr Weidler.
Hallo, guten Abend, Frau Tippe. Vielen Dank für die tolle Ausführung. Ich finde das übrigens sehr cool und auch sehr spannend, weil ich glaube, Lego ist ein sehr unterschätztes Spielzeug, was viel in diese MINT-Thematik mit reinspielt. Ich glaube, viele Unternehmen nutzen das gerade auch im Innovationsbereich, um Prototypen zu erstellen etc. Daher danke erstmal. Ich habe letztens gelesen, ich glaube vor einer Woche ungefähr, dass in Berlin diese Hochschulverträge neu verhandelt worden sind und deswegen, glaube ich, 20.000 ungefähr staatliche Hochschulplätze in Gefahr stehen, also weil quasi sich an Vereinbarungen, die davor getroffen wurden, sich nicht gehalten wurde. Gibt es da hier aus Ihrer Sicht vielleicht auch in Brandenburg solche Themen, die vielleicht irgendwann mal auf uns zukommen, oder wie sehen Sie das? Können Sie das einschätzen?
Ja, also aktuell sind wir Brandenburger Hochschulen immer relativ still, wenn die Berliner Kolleginnen oder auch die Ostnordrhein-Westfalen, Hessen, können wir in die ganze Bundesrepublik gucken, berichten, wo natürlich mit starken Einsparungen im Hochschulbereich agiert wird. Und Berlin ist eben, sage ich mal, ein sehr krasses Beispiel, aber eben nicht das einzige. Wir sind in der im Moment sehr glücklichen Situation, dass wir einen Doppelhaushalt haben und wir haben gerade heute den Wirtschaftsplan im Präsidium auch diskutiert und sind also im Moment noch davon verschont. Das kann man eigentlich wirklich sagen. Unsere Ministerin hat sehr gut verhandelt damals, das muss man auch sagen an der Stelle. Was nicht heißt, dass es so bleibt, das habe ich auch heute Morgen noch mal sehr deutlich gemacht. Ich glaube, der Presse konnte man auch entnehmen, Brandenburg fehlen 4 Milliarden. Insgesamt. Und da geht es natürlich jetzt auch darum, wie kann man das wieder reinholen. Wir stellen uns darauf ein, dass es auch im Hochschulbereich fortan, also im nächsten Jahr, in der nächsten Zeit schwieriger wird. Aber unsere Hochschulverträge gehen ja noch bis 28, Hochschulentwicklungsplan geht bis 29. Und da gehe ich auch davon aus, dass die soweit erfüllt werden. Und von daher sind wir eigentlich, wenn auch nicht auf dem höchsten Niveau in der Bundesrepublik, aber schon relativ gut und eigentlich in einer ganz guten Situation. Ja.
Vielen Dank, Herr Bettler.
Ja, vielen lieben Dank erstmal, Frau Tippe, für die schöne Ausführung. Auch mich hat dieses Thema Lego sehr beeindruckt tatsächlich. Also da sollte man tatsächlich weitermachen. Nichtsdestotrotz haben Sie ja erwähnt, dass Sie das ja befürworten, also von der Grundschule übers Abitur bis zur TH, das Studieren und so weiter und so fort, bin ich absolut dafür. Eine Frage hierzu, weil das tatsächlich auch mal an mich herangetreten worden ist, beziehungsweise ich mich gerade daran erinnere, ob man da vielleicht eventuell ins Gespräch gehen kann und da vielleicht was arrangiert. Herr Seliger ist da vielleicht auch der richtige Ansprechpartner für. Ja. Und zwar, wir machen ja tatsächlich auch mit Kindern dieses Uni-Projekt und so weiter und so fort. Die kommen ja dahin und gucken sich das an. Da werden ja Vorlesungen gehalten für Kinder, Grundschulkinder und so weiter und so fort. Jetzt habe ich tatsächlich gehört, dass einige Kinder das tatsächlich sehr, sehr schade finden, dass sie keine Möglichkeit haben, bei uns an der TH in die Bibliothek reinzukommen. Also da gibt es tatsächlich Kinder, die ich auch unter anderem kenne, die sich das schon gerne wünschen würden. Also sie sind halt tatsächlich noch keine 16 und soweit den Kindern das mal vermittelt worden ist in der Schule, ist wohl erst ab 16 da Zutritt zu gewähren und so weiter und so fort. Und wenn sie halt relativ jung sind, so 12, 13, 14 und so weiter und so fort und sich aber explizit mit Themen wie zum Beispiel dieses MINT-Thema über Lego und so weiter und so fort natürlich informieren wollen, beziehungsweise Fachbücher ja dann auch eventuell mal heranziehen wollen, um auch ein bisschen ihre Ruhe zu haben, dort quasi zu sitzen und zu lesen, also nicht immer nur irgendwie am Computer oder das Handy zu nutzen, würde ich das total toll finden, wenn wir da vielleicht irgendwie so eine Regelung finden, dass vielleicht auch unsere jüngeren Generationen im Endeffekt die Möglichkeit haben, die sich wirklich da tatsächlich interessieren, weiß ich nicht, irgendeine Art Bibliotheksausweis oder sowas irgendwie auf den Weg zu bringen, dass die das dann auch nutzen können, wenn sie es dann möchten.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das war mir gar nicht bewusst. Da gucke ich jetzt auch noch mal in die Richtung von Frank, ja, dass die Jüngeren da jetzt keinen Zugang haben. Also 12, ich finde, also da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, weil ich glaube, das Alter ist besonders wichtig, weil da, sagen wir mal so, die Pubertät auch irgendwo so einsetzt und wenn man da Interessen irgendwie, stillen kann oder eben wecken kann und Neugier eben wecken kann, da müssen wir einfach mal gucken, Frank. Also das war mir jetzt also persönlich nicht bekannt, ist auch noch nie an mich herangetragen worden an der Stelle. Worauf ich aber schon irgendwo hinweisen möchte, was ja wirklich ein super Renner ist, ist eben dieses WinLab, ja, wo wir immer die Open Lab Days haben, die eigentlich viel spannender manchmal sind für Kinder in dem Alter, weil sie auch mit etwas nach Hause gehen, was sie hergestellt haben und da also mit großer Begeisterung, wie gesagt, jung und alt irgendwo zusammenkommen, aber trotzdem, ich nehme das mal mit. Das war mir jetzt nicht bekannt. Ja? Als Problem war mir das nicht bewusst. Dankeschön. Ja, ja, ist super. Danke. Ja.
Vielen Dank. Herr Seliger.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Die Bibliothek an sich ist natürlich keine Verbotszone für Kinder, das ist klar. Wir hatten ja auch schon Schmökerabende und Lesenächte, das gab es alles schon. Kinder werden nicht rausgeworfen. Es gibt ein bisschen eine Arbeitsteilung mit der Stadtbibliothek natürlich. Es gibt auch ein Abkommen im Land Brandenburg, wo wir sagen, dass die Grundschulkinder halt besser versorgt werden durch die Kollegin der öffentlichen Bibliothek, ne, Frau Goldberg und so weiter. Und dass wir dann sozusagen die Nachversorgung eben von der Sach- zur Fachliteratur in der Bibliothek bei uns machen. Und wir haben auch Neunklässler, die ja bislang noch Seminararbeiten schreiben mussten, jetzt ja nicht mehr. Dafür haben die Lehrer eine Stunde mehr in der Woche. Aber an sich, also jeder kann die Bibliothek besuchen mit den Eltern, kann man unter 16 auch einen Bibliotheksbenutzungsausweis bekommen. Also mit einem Elternteil wegen der Haftungsfrage ist das immer schon möglich. Wir haben auch Jugendliche durch die Kinderuni, also die sind ja dann auch bei uns teilweise für Bibliotheksführung, die haben Benutzerausweise, sind, glaube ich, haben 1000 externe Nutzer, davon sind sicherlich auch ein paar Kinder dabei. Ob man da noch mehr zusammen kooperiert, kann man sicherlich besprechen. Aber an sich ist also, die Hochschulbibliothek ist öffentlich für alle Wildauer Bürgerinnen und Bürger, genauso wie für Jugendliche und Kinder.
Vielen Dank. Gibt es weitere Anmerkungen, Fragen? Ah ja, Entschuldigung, Herr De Vos, hatte ich doch auf der Liste. Sorry.
Ja, danke schön. Guten Abend in die Runde. Schön, dass die Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt und Hochschule erneuert wird. Die Kollegen hier anwesend werden sich daran erinnern, dass wir ganz am Anfang der Wahlperiode eine Beschlussvorlage eingereicht hatten, die auch zugestimmt wurde hier von diesem Gremium, um in der öffentlichen Verwaltung, in dem dualen Studiengang öffentliche Verwaltung Brandenburg uns hier als Stadt Wildau auch als Ausbildungsort sozusagen zu positionieren und da jemand dual an der TH studieren zu lassen und dann hier in der Stadt Wildau den Praxisbereich oder Teilabschnitt zu machen. Da gibt's ja auch in der Stadt mittlerweile Personaländerungen, da kommt neues Personal, gehen demnächst Kolleginnen und so in der Rente. Und da öffnet sich für mich, wie man im Englischen so sagt, dieses Window of Opportunity, dass diese Beschlussvorlage, die jetzt so ein bisschen auf Eis liegt, obwohl sie beschlossen worden ist, dass sie endlich mal aktiviert wird und dass wir auch tatsächlich mal jemanden bei uns hier in der Stadt dual öffentliche Verwaltung studieren lassen für unseren eigenen Nachwuchs. Und ich wünsche mir, wenn wir schon dann die Kooperationsvereinbarung erneuern, dass auch diese Zusammenarbeit sowohl in der öffentlichen Verwaltung als auch in der Verwaltungsinformatik und vielleicht auch in der Zukunft MÖV, Mobilität und Verwaltung, dass wir das auch dort mit berücksichtigen, verschriftlichen könnten. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht gibt es ja auch sonstige Möglichkeiten, wo auch Studierende hier zu unseren Sitzungen anwesend sein können, um zu sehen, wie das so dann mit der Politik so alles abläuft oder dass die mal in der Verwaltung schnuppern. Solche Sachen gibt es. Das habe ich von verschiedenen Kollegen aus der öffentlichen Verwaltung bereits gehört, dass sie hier auch sehr herzlich begrüßt werden und so. Aber das wäre so etwas, wo ich mich freuen würde, dass man das vielleicht auch in dieses Abkommen mit verschriftlicht. Das wäre für, glaube ich, vielen Kollegen bei uns im Fachbereich WIR nochmal ganz nett, so als Hinweis, Leute, es gibt diesen Partner, die sitzen 300 Meter weiter auf der Karl-Marx-Straße. Dort kann man hin, da kann man Sachen zusammen machen. Vielen Dank.
Herr Bürgermeister.
Ja, also danke nochmal für die Steilvorlage quasi. Also alle Möglichkeiten, die es gibt, werden in diesem Kooperationsvertrag manifestiert. Das heißt aber nicht, dass die auch alle zu 100% oder 150% umgesetzt werden, sondern da werden wir immer gucken müssen, welche Möglichkeiten seitens der Stadt bestehen und welche Möglichkeiten seitens der TH bestehen. Also da aus diesem Zwang werden wir nicht rauskommen. Zur damaligen Zeit der Beschlussvorlage hatten wir Sachzwänge, deswegen ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Das ist nie in Stein gemeißelt gewesen. Also danke, ja, das haben wir heute genau dieses Thema auch besprochen und das findet da natürlich Einfluss.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen zum Bericht aus der TH? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Tippe. Und wir schreiten voran der Tagesordnung zum Tagesordnungspunkt 5.2. Hier geht es um den Bericht zur BADC GmbH. Und ja, erneut herzlich willkommen, Herr Balzer. Und wir freuen uns auf Ihren Bericht.
Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf bei Ihnen und die BADC GmbH vorstellen kann. Ich habe dazu eine Präsentation vorbereitet, die jetzt gerade dankenswerterweise aufgemacht wurde oder aufgemacht wird, so dass ich die Ausführungen, die ich jetzt mache, auch ein bisschen mit Bildmaterial und anschaulichen Informationen für Sie unterlegen kann. So, gleich die nächste Folie. Da haben Sie mal einen Blick auf das Büro der BRDC in der Mittelstraße 11 in Schönefeld in der Nähe vom ehemaligen BR-Terminal. Und jetzt muss ich mal klicken. Geht nicht weiter.
Während Sie klicken und die Technik vielleicht unterstützt, mein Hinweis an der Stelle für die Stadtverordneten im Alris liegt die Präsentation ebenfalls, falls das jemand auf dem eigenen Endgerät verfolgen möchte.
Ach so. Dankeschön. Also der Point, jetzt geht's weiter. Die BRDC ist eine GmbH. Hier mal für Sie aufgelistet, welche Gemeinden und welche Landkreise das sind. Wir sind also zu 100% eine GmbH mit Gesellschaftern der öffentlichen Hand, also die Gemeinden hier links von Rangsdorf in der Reihenfolge der Anteile der an der Gesellschaft bis nach Mittenwalde. Dazu die beiden Landkreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fleming. Und der räumliche Umgriff geht also hier, wie Sie sehen können, von Ludwigsfelde im Westen bis nach Königs Wusterhausen, Wildau im Osten und im Süden, Bestensee und im Norden grenzen Großbären, Blankenfelde, Marlow und die Gemeinde Schönefeld hier an das Land Berlin an. Wir haben also hier einen ziemlich großen Bereich, in dem die BRDC Aufgaben übernommen hat und erfüllen möchte. Das sind mal ganz kurz zusammengefasst für Sie das, was wir als BRDC machen. Der Name Berlin-Brandenburg Area Development Company ist seinerzeit gewählt worden in Anlehnung an die Schiphol Area Development Company, also eine Gesellschaft, die den Flughafen Amsterdam und das Umland entwickelt hat. Und was wir jetzt machen als BRDC ist, wir haben als Hauptaufgabe die Bereitstellung von Ausgleichsflächen für öffentliche und für private Investitionen im Kontext von Bauleitplanverfahren und Planfeststellungsverfahren und Genehmigungsverfahren. Das betrifft also Kitas, Schulen oder Radwege, die von den Kommunen beantragt werden und für die Ausgleiche erforderlich sind. Bei privaten Investoren sind es beispielsweise gewerbliche Einrichtungen oder Einrichtungen für den Einzelhandel, die über Bebauungsplanverfahren in den Kommunen jeweils laufen und wo im Rahmen der Eingriffsregelung laut Baugesetzbuch Ausgleiche erforderlich sind. Und die BRDC führt einen Flächenpool, das ist die Hauptaufgabe der BRDC, und aus diesem Flächenpool versuchen wir, Flächen für die erforderlichen Ausgleiche und den Ersatz bereitzustellen. Wir wollen insofern Investitionen ermöglichen, Ansiedlung unternehmen, kommunale Investitionen ermöglichen und durch den Flächenpool hier vor allen Dingen beschleunigen. Weil andernfalls müssten sich die Kommunen selber um Ausgleichsflächen kümmern oder Investoren müssten selber mit ihren Akteuren die passenden Flächen suchen. Wir haben die Flächen im Flächenpool und können damit auf die Anfragen je nach Bedarf auch relativ zeitnah reagieren. Das hat für die Investoren, egal ob das jetzt privat oder Kommunen sind, Vorteile, einfach in der Beschleunigung oder in dem zügigen Ermöglichen und Abschließen von Planverfahren. Das hat für die Kommune oder für den Eingriffsraum den Vorteil, dass der erforderliche Ausgleich in der Region erfolgt. Wir versuchen den Flächenpool so zu führen, dass wir möglichst viele Vorhaben, also Kompensationen in der Nähe der Eingriffe ermöglichen können. Wenn Sie sich vorstellen, der suburbane Raum südlich von Berlin ist ja mit sehr vielen Flächenkonkurrenzen belegt. Wenn also immer mehr Großbären oder auch hier die Schiene von Eichwalde, Zeuthen bis nach KW runter verdichtet wird, ist es auch sinnvoll, und das ist unser Bestreben, dass wir auch Ausgleiche, wenn es geht, räumlich in der Nähe bereitstellen, damit das Thema Lebensqualität für Sie hier als Anwohnende auch weiterhin erhalten bleibt. Für die Flächeneigentümer, die wir bedienen, die wir also mit Investitionen insofern beglücken können wir da also auch teilweise bei den Landwirten eine wirtschaftliche Entwicklung mitsichern. Und gerade im Bereich Naturschutz und Landschaftsschutz können wir kostenneutral für den Eigentümer sinnvolle Maßnahmen im Bereich eben Landschaftsschutz und so weiter umsetzen. Hier nochmal ein Blick auf das Leistungsspektrum der BADC. Das sind also im Wesentlichen Vorhaben, die wir betreuen: Entsiegelung, Pflanzung, Umwandlung von Acker in Grünland, das Einrichten von Habitaten, Erstaufforstung, ökologischer Waldumbau, und wir haben auch ein Projekt, wo es um die Wiedervernässung von einem Niedermoor geht. Also doch ein sehr breites Spektrum an Vorhaben. Hier mal anhand einiger Beispiele, also ein paar Bilder, um Ihnen zu zeigen, was in der BRDC in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt wurde. Hier ein Vorhaben. Anlass war hier der Bau einer weiterführenden Schule in der Stadt Königs Wusterhausen. Hier wurde im Naturraum ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet in Leptenbriesen eine ehemalige leerstehende LPG-Anlage abgerissen. Links sehen Sie Bilder während des Baus, rechts dann nach Abschluss des Baus. Wir haben im vergangenen Jahr dann auf der frei werdenden Fläche eine Streuobstwiese gepflanzt. Also wir haben also hier mehrfach ausgleichen können. Und was mir hier als Geschäftsführer wichtig ist, dass wir nicht einfach nur, sagen wir mal, entsiegeln oder pflanzen, sondern dass wir diese Pflanzung auch betriebsintegriert mit unterbringen können. Das heißt also, die Agrargenossenschaft kümmert sich dann auch intensiv um diese Streuobstwiese und bietet also dann auch Produkte später an. In der Nähe von Großköris haben wir hier im vergangenen Jahr ein Trafohaus abgerissen und ein Wasserwerk. Das war ein Tiefbrunnen, 60 Meter tief. Links sehen Sie die Objekte vor dem Abriss und rechts dann die Fläche im Forst nach Abschluss des Rückbaus. Das sind Vorhaben, die vom Landesbetrieb Forst Brandenburg an uns herangetragen werden. Und hier ein Vorhaben in der Nähe von Zossen in der Gemeinde am Mellensee. Das war eine relativ umfangreiche Maßnahme. Hier sind am Ende 37.000 Quadratmeter Beton entsiegelt worden. Also links sehen Sie die Bilder. Da sehen Sie also den, wenn man so will, den Wald mit diesen Betonblöcken unten links. Vor Beginn der Umsetzung der Maßnahme im Februar vergangenen Jahres hat der Landesbetrieb Forst die etwas dünnen und forstwirtschaftlich nicht sehr wertvollen Gehölze entfernt, die Fläche beräumt. Hier kann man anhand der Struktur noch so ein bisschen erkennen, das war ein ehemaliges Eisenbahndepot, errichtet in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, freigeräumt, und wir haben dann gemeinsam nach einer Ausschreibung mit der Baufirma dann hier die Fläche entsiegelt. Und die steht jetzt der gelenkten Sukzession zur Verfügung. Das heißt also einer Wiederaufforstung. Und da waren zum Beispiel solche, ich meine, das sieht jetzt so ein bisschen banal aus, aber die Fläche links, die war mit Bauschutt verfüllt. Und wir haben dieses Vorhaben in Vorleistung umgesetzt. Das heißt, wir sind also ins Risiko gegangen. Das war alles normalerweise überdeckt mit so Moosflechten und Gehölzen. Und wenn Sie nicht wissen, was da drin ist, da muss man sich überlegen, geht man da ran, geht man da nicht ran. Also, aber es ist am Ende auch zur großen Freude der Forster als Flächeneigentümer alles sehr gut gelaufen, und wir konnten also die Fläche beräumen von dem Beton. Hier nochmal das Moorprojekt südlich von Bestensee. Sieht jetzt rechts auf dem Bild nicht sehr spektakulär aus, aber es ist eine Fläche, wo wir einen Zielwasserstand durch den Bau von zwei Wehranlagen erhöhen wollen, um am Ende den CO2-Ausstoß zu minimieren. Und das Einsparpotenzial für Treibhausgasemissionen beträgt hier, hat unser Gutachter ausgerechnet, im Jahr 200 Tonnen. Das ist eigentlich schon erstmal für uns auch eine Zielzahl. Und hier mal der Blick auf Wasserstand im April 25 vor der dann danach einsetzenden, sehr lang anhaltenden Trockenheit. Ein sehr wichtiges Vorhaben für uns, weil wir da versuchen wollen, künftig auch mal neue Wege zu gehen und neue Vorhaben in das Portfolio der BADC mit aufzunehmen. Hier eine Sohlgleite, da sind also mehrere Gräben, die im Kontext der Melioration der 50er Jahre, also vor etwa 70, 80 Jahren hier gesetzt wurden, und rechts dann das neue Wehr im Dezember 25. Ja, das so kleine Eindrücke von der BADC. Einige von Ihnen wissen vielleicht auch, dass wir in Wildau auch aktiv sind, / aktiv waren. Also beispielsweise die Grünland-Extensivierung am Thonteich Lauseberge ist ein Vorhaben, das wir in unserem Flächenpool haben, wo wir also eine Fläche pflegen. Anlass oder Vertragspartner ist hier die Messe Berlin. Hier haben wir also einen Vertrag zwischen drei Partnern abgeschlossen, Messe Berlin, der Stadt Wildau und der BADC. Und hier geht es um das Herstellen einer artenreichen Blühwiese. Und ein anderes Vorhaben, ich denke, das ist Ihnen vielleicht noch besser bekannt, sind die Entwicklung der Wildauer Damewiesen durch die Beweidung mit den Storkower Wasserbüffeln. Hier geht es darum, dass wir also die Feuchtwiesen und Orchideenwiesen, die sich im Eigentum der Stadt Wildau befinden und teilweise auch im Privateigentum, durch die Beweidung also pflegen können. Hier wird, glaube ich, so im Zeitraum April, Mai jährlich dann der Austrieb der Wasserbüffel erfolgen, in diesem Jahr auch wieder. Und das ist eigentlich immer für uns eine ganz schöne Aktion, weil wir damit so ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen können und damit auch schon im Fernsehen waren. Ja, damit ein Überblick über die Tätigkeit der BRTC und freue mich über Fragen von Ihnen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Balzer, für den tollen Vortrag. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Herr Karwinkel.
Danke erstmal für die spannenden Fakten. Die Frage kommt jetzt zusammen mit Herrn, also in Verbindung zu Herrn Kolb. Wer denn unsere schöne wäre denn unser schönes Dame Nordufer nicht ein schönes Grundstück für diese Art? Also, spricht da was dagegen?
Möchte darauf jemand antworten? Der Bürgermeister oder Herr Kolb ist aber auch schon warm.
Ein klein bisschen muss ich Spielverderber sein. Aus rechtlichen Gründen können wir zum Damen-Nordufer jetzt gar nichts sagen. Hm. Ist leider so.
Herr Kerber hat auch eine Frage.
Ja, ich habe eine Verständnisfrage. Sie haben erzählt, Sie machen die Maßnahmen kostenlos für die Grundstückseigentümer, also zum Beispiel Entsiegelungsmaßnahmen oder Abriss von Trafohäuschen oder irgendwelchen alten Bausubstanzen. Sie hatten erzählt, das wird dann gesichert durch Grundbucheintrag. Also was bedeutet das dann für den Grundstückseigentümer? Sie übernehmen Kosten, aber welche Verpflichtungen sind denn anschließend damit verbunden? Wie lange gelten diese Pflichten? Also wie sind die Einschränkungen?
Ja, vielleicht kann ich da gleich die andere Frage zum Damen-Nordufer mit beantworten. Also es ist so, dass wir die Ausgleichsvorhaben immer passend zum Eingriff bereitstellen. Also wenn beispielsweise versiegelt wird, versuchen wir Flächen für Entsiegelung anzubieten. Die müssen dann vom Investor bezahlt werden. Und da gibt es auch die Möglichkeit, laut Brandenburger Naturschutzrecht beispielsweise in einem anderen Verhältnis denn Intensivackerland in Extensivgrünland anzubieten. Das ist dann so, dass wir für die Bewirtschaftung der Flächen der Landwirte beispielsweise und für die Entschädigung, die die Landwirte denn, weil die Flächen aus der Landwirtschaft genommen werden, die dann keine Prämie mehr bekommen vom Amt für Landwirtschaft, dass wir da einen Ausgleich zahlen und dass die Landwirte diese Flächen, die wir von ihnen quasi nehmen oder die sie uns bereitstellen, für 25 Jahre im Grundbuch mit einer dinglichen Sicherung zugunsten zum Beispiel des jeweiligen Landkreises sichern, weil der Landkreis die Aufsicht über die Vorhaben hat, die wir in den Flächenpool einbringen und über die Flächen, die dann über Monitoring auch jährlich begutachtet werden und der UMB des Landkreises bereitgestellt werden, also da, wenn man so will, die Fachaufsicht hat. Und wir nehmen dann von den Investoren, die können sich von uns dann freikaufen von ihrer Verpflichtung, die sie für den Ausgleich erforderlich, also bezahlen müssten, und geben das Geld natürlich dann mit einer Provision für die BADC an den Landwirt gestaffelt über 25 Jahre weiter. Die Fragen, die wir dann oft haben, ist, ich habe ganz oft Angebote von Landwirten, die haben, ja, wir haben ja 10.000 Quadratmeter Fläche, die brauchen wir nicht mehr, können wir die ihnen geben? Dann sage ich, ja gut, können wir versuchen. Dann ist die nächste Frage von dem Landwirt meistens, was kann ich denn danach mit der Fläche machen? Und da muss ich dem Landwirt leider sagen, nichts. Weil die Fläche muss naturschutzrechtlich frei bleiben. Mhm. Ich sage jetzt, gleichwohl sind wir immer bestrebt, auch Landwirte zu, oder Flächeneigentümer im weitesten Sinne zu motivieren, Flächen bereitzustellen. Das ist immer ein bisschen abhängig von den von der Arbeitsweise der jeweiligen Naturschutzbehörden. In verschiedenen Landkreisen im Land Brandenburg wird dann der Flächenfaktor nicht zu 100% der Entsiegelung angerechnet, sondern zum Beispiel zu 80%. Und dann können auf den Flächen PV-Anlagen gestellt werden. Das ist eine Möglichkeit, wo wir gemeinsam mit anderen Flächenpoolbetreibern versuchen, beim zuständigen Ministerium einzuwirken, dass man so etwas auch zulässt und da ein bisschen flexibler wird, einfach um Flächeneigentümer zu motivieren, zu entsiegeln. Weil dadurch wird die Bodenfunktion hergestellt. Weil Sie kennen es ja von irgendwelchen PV-Flächen, wenn Sie mit der Bahn oder an der Autobahn irgendwo langfahren, da die Flächen sind eingezäunt, da laufen Schafe rum, da werden Hühner durchgeschickt und Sie haben normale Versickerung, eine normale Wiesenkrautentwicklung. Es ist auf jeden Fall positiv für den Naturschutz. Aber da sind wir auf dem Weg.
Herr Kammer, noch eine Nachfrage?
Ja, vielleicht noch eine Frage zum Thema Schaffung von Habitaten, Zaunerdechsen oder für Vögel. Nehmen wir jetzt den berühmten Eisvogel, wenn der jetzt irgendwo angesiedelt wird. Wie sind denn da die Schutzauflagen für den Grundstückseigentümer? Also wie sichern Sie, dass praktisch der Eisvogel, wenn der dann angesiedelt werden konnte, da auch dauerhaft verbleibt? Oder wie sind da Ihre Forderungen?
Das Einrichten von Habitaten ist sind sehr schwierige Vorhaben, weil Sie müssen sehr viel Voraussetzung schaffen, dass sich die entsprechend anzusiedelnden Tiere da auch tatsächlich ansiedeln. Also zum Beispiel bei Zaunerdechsen ist es so, Sie müssen nachweisen, dass Zaunerdechsen dort, wenn da neue hinkommen sollen, nicht vorhanden sind, weil sich die Habitate nicht durchmischen sollen. Und Sie müssen also ein halbes Jahr vorher die Habitate eingerichtet haben, denn werden die meistens nicht von der zuständigen unteren Naturschutzbehörde, sondern vom Landesamt für Umwelt geprüft und begutachtet und auch begleitet, was das Monitoring angeht. Und die Aufwendungen dafür, Pflege und Unterhalt, sind sehr hoch. Und bei der Avifauna, bei Vögeln, ist es noch schwieriger, weil es ist nicht klar, ob die Tiere wirklich kommen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Anfrage über einen B-Plan in der Gemeinde Schönefeld, wo wir zwei Habitate für den Steinschmätzer einrichten wollen, wo wir das natürlich machen können, wo aber die Frage ist, wenn dem Steinschmätzer irgendwo was entnommen wird, können Sie sich vorstellen, der wird jetzt nicht praktisch die Steine suchen, bis er woanders sein Habitat gefunden hat. Der geht dann woanders hin. Das ist also wirklich schwierig. Aber wir müssen solche Auflagen erfüllen und wir machen das auch. Und da muss man halt durch das Monitoring schauen, was für Arten kommen. Und die Flächen, die wir da dafür bereitstellen, dafür gibt es dann konkrete Pflegehinweise, Pflegeanleitungen. Zum Beispiel die Zaunerdechsen, die müssen mindestens 5 Jahre eingezäunt sein, damit die auch geschützt werden. Das ist auch insofern schwierig, weil in den etwas südlicher Bereichen jetzt hier von Wilder und KW beispielsweise sind die Landwirte damit nicht immer zufrieden, wie das läuft, weil eben manchmal auch von Wochenendbesitzern dann mal ein paar Steine mitgenommen werden, weil die eben sich gut im Vorgarten machen. Also das ist eine komplizierte Sache.
Vielen Dank. Gibt es weitere Anfragen zum Bericht? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank, Herr Balzer, für den Bericht und das Ihnen. Beantworten der Fragen. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 6, die Einwohnerfragestunde. Gibt es Einwohnerfragen? Herr Brüsewitz, herzlich willkommen.
Guten Abend. Vielen Dank von meiner Seite. Ich habe mich natürlich in weiser Voraussicht auf den ganzen Tag, auf die SVV mit der Tagesplanung auseinandergesetzt und gesehen, dass das Thema GOST ganz am Ende im nicht öffentlichen Teil draufsteht. Bin darüber tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir wenigstens ein paar Informationen für das interessierte Publikum haben können. Danke.
Herr Bürgermeister.
Also vielleicht so viel, tatsächlich ist es noch nicht reif für die Öffentlichkeit. Also es ist gerade ein sehr hochdynamischer Prozess, der mit unterschiedlichen Ansprechpartnern, also mit dem Ministerium, mit dem Kreis und letztendlich auch mit unserer SVV abgestimmt werden muss. Und bevor diese Prozesse nicht einigermaßen klar sind, wo die Reise überhaupt grundsätzlich hingehen soll, können wir da in der Öffentlichkeit noch nichts preisgeben. Aber ich darf beruhigen, das wird natürlich kommen. Das wird auch in Kürze kommen, spätestens im nächsten Sitzungszyklus ist der Plan, wenn es gut läuft.
Eine Nachfrage?
Nur ganz kurz. Danke. Ich wollte wirklich nur, das ist noch in Arbeit, ja, ne? Weil manchmal gehen Themen hier einfach verschütt, aber danke.
Vielen Dank. Gibt es weitere Einwohnerfragen? Herr Weidler.
Ja, nochmal einen schönen guten Abend. Ich habe tatsächlich eine Frage, die an mich herangetragen worden ist. Und zwar, wenn man die Goethebahn, also oben quasi von der Straße bis runter zum Stichweg Richtung A10-Center läuft, da sind ungefähr so 25 markierte Bäume tatsächlich. Also vieles, glaube ich, davon auch Eichen und so weiter und so fort. Kann auch sein, dass das irgendwas anderes ist, aber auch vollkommen egal. Die sind alle tatsächlich zum Fällen markiert. Hat uns tatsächlich sehr gewundert. Ich hatte keine Antwort darauf. Von daher vielleicht die Frage hier, Rubinen lese ich gerade. Ah ja, okay, Rubinien. Warum sollen die gefällt werden?
Eine spannende Frage. Weiß jemand eine Antwort?
Also ich weiß nichts davon. Ich gucke jetzt auch rüber ins in die Fachverwaltung, ob da was bekannt ist. Ansonsten müssen wir die Nachfrage mitnehmen.
Früher? Mikro ist leider noch nicht an, aber ja. Also Frau Jordan nimmt es mit, ist bisher nicht bekannt fürs Protokoll. Antwort folgt. Gibt es weitere Fragen? Herr Weidler.
Ich soll von meiner Fraktion noch fragen, wann wir das Schild an der Bibliothek tauschen.
Gibt es da schon?
Wenn Aldi das Go gibt. Das ist ein Versicherungsfall und wir hacken da immer nach. Wir sind da im regen Austausch und erinnern immer, aber die haben uns das leider noch nicht erlaubt.
Also der Sachstand ist der Sachstand, hat sich noch nichts geändert seit der letzten Nachfrage. Ich fürchte, auch dann brauchen wir die Zustimmung des Eigentümers. Ich kann nicht einfach dein Schild neu anbringen. Gibt es weitere Fragen in der Einwohnerfragestunde? Ansonsten möchte ich eine stellen und möchte meine Stellvertreterin bitten, mich zu reglementieren, falls hier etwas aus dem Ruder läuft. Soll heißen, ich gebe an dieser Stelle die Sitzungsleitung für meine Frage ab.
Was ist das für eine Einleitung? Guten Abend. Ja, bitteschön, Herr Vulpius.
Vielen Dank. Am 19.01. Hat in unserem Stadtentwicklungsausschuss gab es unter dem Tagesordnungspunkt 6 das Thema, unser AWO Seniorenheim möchte einen Stellplatz oder einen großen Parkplatz errichten und dafür müssen Bäume gefällt werden. Ich als Laie würde sagen, da wird Wald quasi gerodet, damit Parkplatz gebaut werden kann. Aber das ist vielleicht dann auch etwas zu einfach dargestellt. Für diesen Tagesordnungspunkt gab es eine, ich sage mal, Erläuterung, die scheint geschrieben zu sein vom, Entschuldigung, von den entsprechenden Architekten, die diesen Bau begleiten, nehme ich an. Und so, ich sag mal, tendenziös liest sich letztendlich auch diese Erläuterung. Leider konnte ich am besagten Ausschuss nicht teilnehmen. Ich hätte meine Frage auch gerne im Umweltausschuss gestellt, wo ich leider krankheitsbedingt ebenfalls nicht teilnehmen konnte. Was mich tatsächlich umtreibt, ist hauptsächlich der letzte Absatz, wo davon die Rede ist, dass 38% der Fällungen Kiefern sind, macht sich ja immer gut, weil Kiefern, das wissen sicherlich Einzelne, ja gerne leiden bei der Trockenheit der letzten Jahre. Das wird dann entsprechend aufgegriffen und darauf abgehoben, dass genau durch die Trockenheit der letzten Jahre und durch Pilzbefall sowieso erheblich diese Bäume an Vitalität verloren hätten. Soll heißen, können dann weg, die können eh nicht viel, so ein paar Kiefern, mal flaps formuliert. Leider finde ich in dieser Erläuterung keine Zahl, worauf sich diese 38% beziehen. Also meine Frage ganz konkret ist, weiß die Bauverwaltung, wie viele Bäume insgesamt dort gefällt werden demnächst? Also die entsprechende Genehmigung ist ja vermutlich in der Zwischenzeit entsprechend erteilt. Und welche anderen Bäume, also quasi die 62 verbleibenden Prozent nach den hässlichen Kiefern, quasi dort der Säge zum Opfer fallen werden und in welcher Qualität diese Bäume letztendlich begutachtet wurden? Ganz im letzten Satz liest man, dass es im zweiten Bauabschnitt 54 Ersatzpflanzungen geben wird. Wissen wir da, über welche Bäume und über welche Qualitäten, soll heißen Größen, wir an dieser Stelle reden? Und letzte Frage, wer überprüft final die entsprechenden 54 Ersatzpflanzungen? Vielen Dank.
Guck mal zu Herrn Kolb und hoffe, ja. Das funktioniert nicht. Bitte mal helfen. Dankeschön.
Ich versuche es mal. Danke, Frau Jordan, und auch nochmal schönen guten Abend in die Runde. Ich erinnere an die Sitzung zu dieser Tagesordnung, zu diesem Tagesordnungspunkt im Stadtentwicklungsausschuss, wo ja auch erläutert wurde, warum dort und so ein bisschen unvorbereitet beziehungsweise nicht in anderen Ausschüssen noch möglich. Das hing damit zusammen, dass wegen dieser Thematik einfach auch die Verwaltung ohne eine Diskussion in einem Gremium, das auch von der Politik besetzt ist, diese Bewertung vornehmen wollte, weil es ging um den Bauantrag, zu dem es immer ein kommunales Einvernehmen abgefragt wird und wir das nicht im Zuge der laufenden Verwaltung erteilen wollten. Die Abwägung dort ist dargestellt worden, natürlich von der Planerin und auch in der entsprechenden textlichen Erläuterung, da die natürlich sowohl was die Bauherrschaft als auch was den Planungsfortgang anbelangt, mit der Materie am engsten vertraut sind. Aber es ging dort die Abwägung hinsichtlich der einen Seite natürlich Verlust von bestehenden Bäumen, die dort auf diesem Grundstück, was kein Wald ist, sondern eben ein Grundstück mit einem Seniorenwohnheim, das sprich eine soziale Einrichtung besetzt ist, und der Problematik, die vielen dort Anwohnenden auch insbesondere bekannt ist, was durch den Verkehr, den ruhenden Verkehr ausgelöst wird im Sinne von Parkplatzproblematik. Die Diskussionen sind in dem Ausschuss geführt worden. Die Festsetzungen hinsichtlich der notwendigen Ersatzpflanzungen, das legt unsere Baumschutzsatzung fest. Das sind dort auch aufgeführte Sorten, aus deren der entsprechenden Liste die auch notwendigen Ersatzpflanzungen gewählt werden. Die Einhaltung obliegt dann der unteren Bauaufsichtsbehörde als Genehmigungsbehörde. Wir haben die entsprechende Bewertung dann aufgrund der Einschätzung aus dem Stadtentwicklungsausschuss positiv für das kommunale Einvernehmen erteilt. Die konkrete Zuordnung dieser 38% entzieht sich jetzt unserer genauen Kenntnis. Wir können das nochmal abfragen von dem Investor, also sprich der AWO, beziehungsweise auch dem Planungsbüro, um da nochmal Klarheit zu schaffen. Aber letztendlich geht es ja bei der Feststellung dessen, was dann als Ersatz zu pflanzen ist, genau um eine konkrete Bewertung. Dafür gibt es festgesetzte Regeln, wo der Bestand aufgrund seiner Vitalität bewertet wird. Wir kennen das ja aus anderen Vorgängen hier auch in der Stadt, wo wir selber als Bauherrschaft in die Bredouille kommen, Ersatzpflanzungen vornehmen zu müssen. Und alle Bürger, die das ja auch kennen, die hier bauen und dafür Bäume quasi fällen müssen, sind davon ja auch betroffen. Und diese Bewertung ist also erfolgt und wird dann einfließen. Ich kann es Ihnen aber jetzt nicht eins zu eins benennen. Das entzieht sich jetzt meiner, sagen wir mal, vertieft oder tiefen Einblicknahme in den aktuellen Stand.
Herr Wulpius, eine Nachfrage.
Ja, vielen Dank. Eine Nachfrage, Herr Kolb. Das heißt, Stand jetzt können wir nicht sagen, über wie viele Bäume wir insgesamt reden. Wir wissen auch aktuell nicht, was das andere für Bäume sind, also die 62%, die nicht Kiefern sind. Und wir wissen auch nicht, was das benannte Gutachten der Bäume für diese Bäume als Qualität quasi ausgeworfen hat.
Ja doch, es liegt uns ja für den Fellantrag, liegt uns ja was vor und liegt ja auch ein Bescheid vor, wenn das jetzt schon beschieden ist, wenn das soweit ist, das ist ja mal in Abstimmung mit der Bauverwaltung, wenn es sich um einen Bauantrag hält, müssen wir einfach in den Antrag und in die Genehmigung reingucken. Nur aus dem Kopf weiß es weder Herr Kolb noch ich.
Okay, gut, dann frage ich mal noch in die Runde, gibt es weitere Einwohnerfragen? Sehe kein Handzeichen, dann würde ich damit auch die Einwohnerfragestunde schließen und mit diesem Punkt wieder abgeben.
Vielen Dank. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 7. Das sind die Behandlung, das ist die Behandlung von Beschlussvorlagen. Und unter 7.1 geht es um den Ergebnisbericht des Projektes mobile Pflegeberatung Wildau im Jahr 2025. Das ist eine I-Vorlage mit der Nummer I213/2026. Und weiß nicht, Frau Lüth, wollten Sie dazu? Also ich würde zunächst Frau Lüth aufrufen, weil die ist hier benannt als Verantwortliche und gegebenenfalls dann noch die Kollegen von der AWO.
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wir als Hauptverwaltung haben Herr Boschan und Herr Träger ja eingeladen, sind ja auch beide vor Ort. Und ich glaube, Herr Boschan macht das, oder? Genau, gerne nach vorne beten als Gastredner und darüber zu berichten.
Ja, schönen guten Abend nochmal. Ich stelle mich nochmal kurz vor. Mein Name ist Matthias Boschan, ich bin bei der AWO tätig und dort Referent für Fördermittelmanagement und begleite das Projekt Pflege vor Ort, mobile Pflegeberatung in Wildau administrativ. Ich hatte mich das Projekt auch schon mal im Sozialausschuss vorgestellt, deswegen... Soll ich kurz Pause machen oder...
Ja, also Herr Scheiner.
Und das ist jetzt nicht gegen die AWO und auch nicht gegen Herrn Boschan, denn der hat ja in irgendeiner Art und Weise eine Einladung hierzu heute Abend bekommen. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum wir, nachdem wir wirklich in epischer Breite das schon vorgestellt bekommen haben im Fachausschuss, der Fachausschuss das empfohlen hat, auch alle anderen damit befassten Gremien es auch empfohlen haben, gesagt haben, ja, es ist alles in Ordnung und schön. Wir uns jetzt heute Abend nochmal hier hinsetzen. Wer hat denn das veranlasst?
Also, wenn ich kurz antworten darf, die Tagesordnung ist ja quasi entstanden im Einvernehmen zwischen Bürgermeister und Stadtverordnetenversammlungsvorsitzenden, in dem Fall seiner Stellvertreterin, weil erstgenannter leider erkrankt war zu diesem Zeitpunkt. Und unsere Verwaltung hat sich an dieser Stelle gewünscht, dass hier diese I-Vorlage entsprechend vorgestellt wird. Und da gibt es jetzt, also sagen wir für uns oder für mich, hätte es an dem Fall auch keinen Grund gegeben, diesem Wunsch nicht zu entsprechen an der Stelle. Tut mir dann leid in dem Fall für die, die es dann zweimal hören, aber ich sag mal, es gibt durchaus auch andere Berichte, die wir mehrmals hören. Von daher würde ich es gern tatsächlich weiter entsprechend wie eingeladen auch hier jetzt zu Gehör bringen lassen wollen. Herr von Essen? Dann gerne weiter, Herr Boschan.
Ich fasse mich auch kurz. Genau, mobile Pflegeberatung führen wir jetzt schon seit 2023 hier in der Stadt Wildau durch. Das ist nach wie vor auch ein Projekt, was sehr, sehr gut angenommen wird, was sehr gute gute Referenzen hat. Es ist ein niedrigschwelliges Projekt, soll halt wirklich als Anlaufpunkt darstellen für Leute, die rund um das Thema Fragen rund um das Thema Pflege, aber auch Alltagsgestaltung haben. Da bieten wir auch dann entsprechende Unterstützung an. Großes Ziel davon, von diesem Projekt ist natürlich, dass wir versuchen wollen, die Leute dabei zu begleiten und zu unterstützen, so lange wie möglich auch den Lebensabend in der Häuslichkeit zu verbringen, tun dort Beratungsleistungen in aller Couleur anbieten, sei es von der wirklich klassischen Pflegeberatung bis zur Freizeit, zur Vernetzungsangeboten wie Freizeitangebote, Freizeitgestaltung, Wohnraumanpassung, Hilfsmittelberatung und. Genau. Und weil das gut angenommen wurde in der Vergangenheit, würden wir das auch gerne weiterführen, weswegen ich hier auch gerne nochmal Werbung dafür machen würde, unserem Antrag zuzustimmen. So, ich fasse mich kurz.
Das war dann wirklich sehr kurz. Vielen Dank dafür. Gibt es Fragen zur E-Vorlage? Das ist nicht der Fall. Also wie gesagt, vielen Dank für den Kurzvortrag an dieser Stelle. Und ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 7.2. Hier geht es um die eben schon erwähnte Durchführung eines Folgeprojekts im Rahmen der Förderrichtlinie Pflege vor Ort im Jahr 2026. Vorlage ist die S214-2026. Und ich nehme an, Frau Lüth sagt noch einen Satz dazu.
Ja, genau. Also wir wollen das natürlich, dieses Projekt auch gerne in 2026 weiterführen. Wir sehen das auch als ein wichtiges Projekt und würden uns freuen, wenn auch hier die SVV ihre Zustimmung für gibt.
Vielen Dank. Gibt es Fragen? Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich zur Abstimmung bringen die Vorlage S214-2026. Wer dieser Vorlage seine Ja-Stimme geben möchte, bitte ich jetzt ums entsprechende Handzeichen. Das ist einstimmig. Wir sind in der Zwischenzeit, ich hatte es vorhin leider vergessen, entsprechend anzusagen. Vielen Dank, Frau Krebs. 16 vor Ort, eine Stadtverordnete online, 17 stimmberechtigte Mitglieder. Vielen Dank. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 7.3. Kann die IT mal bitte mit hochscrollen vorne am Monitor? Dankeschön. Hier geht es um den Beschluss zur Teilnahme an der Gartenauszeichnung Natur am Garten. Die Vorlagennummer ist die S220-2026. Und Frau Jordan hat das Wort.
Ja, diese Beschlussvorlage haben wir ja im letzten Zyklus schon mal besprochen. Wir haben uns mit der Klimaschutz AG nochmal zusammengesetzt, haben versucht, alle Fragen nochmal zusammenzustellen zu dieser Thematik, haben das in der vergangenen Woche auch nochmal im Umweltausschuss beschlossen. Wir würden uns freuen, wenn die Stadtverordneten dem zustimmen und wir mit diesem Projekt starten können. Mehr würde ich jetzt einfach nicht sagen, falls noch Fragen sind, gerne.
Vielen Dank, Frau Jordan. Gibt es Fragen? Herr von Essen. Oder ein Wortbeitrag, Herr von Essen.
Ja, schönen guten Abend von mir. Nochmal, ich hatte es schon im Ausschuss angesprochen, ich werde es aber hier nochmal sagen, damit es auch alle gehört haben. Ich finde es etwas misslich, dass diese Auszeichnung technisch für Kleingarten nicht geeignet ist. Ich habe die E-Mail gesehen, die mir geschickt haben. Es ist so, dass die das zwar theoretisch alles erfüllen können, praktisch das aber schon an der Fläche der Kleingarten scheitert. Und die deshalb diese Basispunkte, die man dafür braucht, grundsätzlich nur sehr, sehr schwer erfüllen können. Es geht nur für die größeren Gärten und ich hätte mir gewünscht, dass es hier irgendwie eine Lösung für alle Gärten gibt, die da vielleicht möglicherweise dran teilnehmen wollen und die nicht durch ihre Größe dann entsprechend zu beschneiden. Danke.
Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich nicht als Vorsitzender dieser Versammlung, sondern als Vorsitzender AG Natürlicher Klimaschutz antworten. Wir hatten diese Frage ja mitgenommen. Frau Jordan hat es gesagt, wir haben uns in der AG nochmal dezidiert mit der Thematik befasst. Ich hatte auch leider jetzt erst sehr kurzfristig eine Mail weiterleiten können vom Verband Natur im Garten, wo wir diese entsprechende Frage gestellt haben. Und ich hatte die Gelegenheit, auch nochmal kürzlich eine Stunde mit einem Vorstandsmitglied von Natur im Garten Deutschland dazu zu telefonieren. Es ist ausdrücklich so formuliert worden, sowohl in der Mail als auch in diesem Telefonat, dass man selbstverständlich mit Kleingärten an diesem Wettbewerb sehr erfolgreich teilnehmen kann, dass der Kriterienkatalog extra an sehr vielen Stellen auf kleine Gärten abhebt, also genau nochmal so nachgeschärft wurde, dass genau auch kleine Gärten, meint auch Kleingärten, an diesem Wettbewerb teilnehmen können und entsprechende Basispunkte auch erhalten können. Und es gibt in der Zwischenzeit reichlich Kleingärten, die diese Auszeichnung auch bekommen haben. Also man kann zum Beispiel auf die Seite der Berliner Gliederung von Natur im Garten schauen. Da ist erst Ende letzten Jahres eine Kleingartenkolonie entsprechend ausgezeichnet worden. Es war der Kollegin letztens vom Vorstand von Natur im Garten Deutschland auch ganz wichtig, mich darauf hinzuweisen, dass der Landesvorsitzende der Natur im Garten Gesellschaft aus Sachsen, gleichzeitig dort wohl der Vorsitzende des Landeskleingartenverbandes ist und auch dort wohl in Leipzig und umliegende Städte es wohl auch diverse Kleingärten gibt, die inzwischen mit dieser quasi Medaille ausgezeichnet sind. Also der Kollege war ganz wichtig, darauf hinzuweisen, das ist überhaupt kein Ausschlusskriterium, ganz im Gegenteil. Da hätte es gerade in den letzten Jahren eine nochmal deutliche Nachschärfung des Kriterienkatalogs gegeben, um genau Kleingärten die erfolgreiche Teilnahme zu ermöglichen. Herr von Essen.
Ja, ich bitte um Entschuldigung, dass ich mich nicht klar ausgedrückt habe. Also natürlich gilt das auch für Kleingärten. Das Problem ist, dass um diese grundlegenden Punkte zu erreichen, dass man überhaupt weiter in diese Aufbaustufen gehen kann, sie rein technisch, rein physisch gesehen eine gewisse Größe an Grundfläche brauchen. Wenn Sie diese Grundfläche nicht haben, dann können Sie diese Basis nicht erfüllen und fallen grundsätzlich aus der Wertung raus, weil Sie diese 5 Punkte, die Sie da brauchen, nicht kriegen können. Das ist das Problem. Also das steht und fällt mit der Größe eines Gartens. Wenn Sie also eine Kleingartenkolonie haben, wo die Gärten alle 250 Quadratmeter groß sind, dann kann jeder dieser Gärten grundsätzlich diesen Preis kriegen. Ist total cool. Jetzt haben wir hier aber Gärten in Wildau, die eben deutlich kleiner sind als diese 250 Quadratmeter, teilweise sogar unter 100 Quadratmeter. Und da haben Sie einfach Platzprobleme, um das, was Sie umsetzen müssten, umzusetzen. Und nur darum geht's. Und deshalb finde ich das halt so ein bisschen misslich, weil wir alleine durch die Gartengröße da Leute ausschließen werden bei dieser ganzen Geschichte. Danke.
Wie gesagt, an der Stelle mag ich mich jetzt nicht wiederholen, der Verband formuliert ganz klar, dass Kleingärten, also auch kleine Gärten extra nicht ausgeschlossen, sondern inkludiert sind. Also an der Stelle, wie gesagt, und die Hauptkriterien, also ne, so diese ganzen Geschichten, chemikalienfrei und solche Sachen sind, also naturnahes Gärtnern ist auch in kleinen Gärten möglich. So die Aussage des Verbandes und so lese ich auch diesen Kriterienkatalog. Also ich sehe da gar kein Ausschlusskriterium, was Kleinheit von Flächen angeht. Also dann ist halt alles etwas kleiner. Hauptsache, es ist naturnah. Aber wie gesagt, ich glaube, das geht dann noch zu sehr ins Detail. Wie gesagt, schade, dass ich dann im Umweltausschuss entsprechend nicht da sein konnte. Wir hätten an dieser Stelle diese fachliche Diskussion sicherlich fundierter führen können. Gibt es weitere Wortmeldungen, Fragen? Das ist nicht der Fall. Ich möchte also zur Abstimmung bringen die Vorlage S220-2026. Wer dieser Vorlage seine Ja-Stimme geben möchte, bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Ich zähle 15 Ja. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei 2 Enthaltungen angenommen. Vielen Dank. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 7.4. Hier geht es um die Informationsvorlage über die vergebenen Vergabeaufträge ab 50.000 Euro im Zeitraum vom 25.11.25 bis 17.02.26. Wer steht hier drauf? Der Herr Bürgermeister. Herr Bürgermeister, möchten Sie diese Vorlage noch erläutern, einführen?
Also, ist es denn notwendig, frage ich mal so rum.
Ist es im Zweifel nicht. Beruht ja auf einer Beschlussvorlage, dass eine entsprechende Übersicht regelmäßig der SVV vorzulegen ist.
Genau. Also wir haben Vergabegegenstände, den 7. BA Waldsiedlung mit 96.722. Wir haben GSW Erdbauarbeiten mit 580.228.000 Euro, also die Centbeträge sage ich jetzt mal nicht, und GSW Baustrom mit 148.924 Euro. Genau, so das sind das ist die Übersicht dazu und in der Finanzverwaltung, Hauptverwaltung, Liegenschaftsverwaltung wurden keine Aufträge ab 50.000 Euro in dem genannten Zeitraum vergeben, also es betrifft alles die Bauverwaltung.
Vielen Dank. Herr Sommerfeld hat eine Frage.
Ja, ich hätte eine Frage bezüglich der 7. Bauausschnitt Waldsiedlung, ob das eine Direktvergabe war.
Da muss ich jetzt mal in die Fachabteilung rübergeben.
Ja. Herr Kohl. Nein, sondern das ist natürlich auch nach einer Ausschreibung erfolgt. Und vielleicht zur Information, der Bericht des RPAs, der dazu auch erfasst wurde, wurde leider versäumt, durch ein Missverständnis gleich mitzuschicken im Dezember. Insofern, der wurde meines Wissens heute rausgegeben. Und da steht das auch nochmal explizit drin.
Okay, genau darauf sollte die Frage nämlich abzielen. Vielen Dank. Genau, danke.
Okay, also Herr Sommerfeld hat angefragt letztendlich nach dem RPA-Bericht. Der ist heute verschickt worden. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Vielen Dank. Dann haben wir diese I-Vorlage zur Kenntnis genommen und sind bereits am Ende der öffentlichen Tagesordnung oder der Tagesordnung des öffentlichen Teils unserer heutigen Stadtverordnetenversammlung. Ich darf ja alle Gäste bitten, den Raum zu verlassen, damit wir nicht Öffentlichkeit herstellen können. Danke für Ihr Dasein und wünsche einen schönen Nachhauseweg.